sin.
Nachrichten auf Englisch und Deutsch, politische und kulturelle Beiträge zum und vom asiatisch-pazifischen Raum. Aktuelles und Hintergründe zu den gesellschaftlichen Konflikten, den vielfältigen Entwicklungen und den Schweizer Verknüpfungen von der oft verdrängten und für viele unbekannten anderen Hälfte der Welt.
Hallo miteinander, wir sind auf Radio Lora 104,5 MHz. Ihr hört jetzt die Sendung Asin, Stimmen aus dem Asia-Pazifik. Was hört ihr heute in dieser Sendung? Zuerst kommen wir zu den Kurznachrichten auf Deutsch, anschließend die Kurznachrichten auf Englisch und weiter haben wir vier Berichte haben wir vorbereitet. Zuerst zu den indigenen Bevölkerungen. Die ethnischen Minderheiten, die immer mehr mittels Gewalt zu ein paar wenigen reduziert werden und ein paar, die den Kampf aber nicht aufgeben. Dann zum Burma. Die buddhistischen Mönche bringen das burmesische Militär in Rage. Mit Boykott aller spiritueller Dienste soll das Militär zum Rücktritt gezwungen werden. Dann zu den Philippinen. Ein Generalstreik blockiert zurzeit die Philippinen. Hunderttausende folgen dem Streikaufruf. Dieser Bericht folgt ca. um 20.30 Uhr. Der letzte Bericht ist zu Korea. Im Zuge der Umwälzungen in Osteuropa, der Wiedervereinigung in Deutschland, sind auch die zementierten Strukturen in Korea ins Bröckeln geraten. Aber als nächstes folgen nun die Kurznachrichten auf Deutsch.
Philippinen. Im Zuge der Repressionswelle gegen den Generalstreik auf den Philippinen überfielen Militärs das Batis-Frauenzentrum in Manila. Ohne Haftbefehl verhafteten sie zwei Angestellte. Batis ist ein unabhängiges Frauenzentrum für philippinische Fremdarbeiterinnen, die im Ausland missbraucht und ausgebeutet wurden. Es bietet ihnen juristische Beratung sowie medizinische und psychische Betreuung an, um ihnen zu helfen, ihre Horrorerlebnisse und Traumas schrittweise zu verarbeiten. Und gleich nochmals Philippinen, mit einer Petition, die 10.000 Leute unterzeichneten, fordert die Organisation der staatlichen Lehrerinnen und Lehrer von Manila den Rücktritt des Erziehungsministers Gariño. Im September streikten in Manila 40.000 Lehrerinnen und Lehrer für die sofortige Bezahlung ausstehender Löhne. Der Erziehungsminister reagierte darauf mit der Entlassung von über 2.000 Lehrerinnen und Lehrer. Von einem Rücktritt will er nichts wissen, denn Präsidentin Aquino unterstütze seine Politik. Malaysia. Obwohl die Widerstandskämpfer der Kommunistischen Partei Malaysias schon vor einem Jahr ihre Waffen niedergelegt haben und mit der Regierung Frieden geschlossen haben, befinden sich immer noch 88 Personen in Haft. Dabei handelt es sich gemäß Innenminister Megat um sogenannte subversive Kommunisten und religiöse Extremisten. Gemäß dem Gesetz für innere Sicherheit kann jede Person bis zu 2 Jahren ohne Anklage festgehalten werden. Und nochmals Malaysia. Malaysias Kabinett hat beschlossen, das umstrittene Wasserkraftprojekt in Bakun in Sarawak auf Borneo nicht zu bauen. Stattdessen wollen sie ein kostengünstigeres Projekt bauen, das mehrere kleinere Dämme entlang dem Rayang-Fluss in Sarawak einschließt. Singapur. Amerikanische Regierungskreise gaben bekannt, dass sie mit der Regierung von Singapur einen Vertrag über eine teilweise Nutzung der singapurischen Anlagen durch US-Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge abschließen wollen. Die USA würde damit ihre völlige Abhängigkeit von den Anlagen auf den Philippinen auflockern und das Abkommen könnte ein Signal für andere ASEAN-Staaten sein, aktiv die Präsenz von US-Truppen in der Region zu unterstützen. Thailand. Während einer Demonstration vom 14. Oktober zum Jahrestag des Studentenaufstandes von 1973 zündete ein Student sich an aus Protest, dass die thailändische Regierung sich weigert, zurückzutreten. Der 21-jährige Student erlag im Spital seinen Verbrennungen. Mindestens 9 weitere Studenten drohten damit, sich zu verbrennen, wenn die Regierung sich weiterhin weigere, zurückzutreten.
Kurznachricht zu Indonesien. Indonesiens Regierung meldet Schlag gegen die Befreiungsbewegung Westpapuas. Einem Bericht in der Regierungszeitung Jakarta Post vom 19. Oktober zufolge haben indonesische Sicherheitskräfte einen Angriff der westpapuanischen Befreiungsbewegung OPM an der Grenze zu Papua-Neuguinea zurückgeschlagen. Beim Angriff nahe der Ortschaft Skau, 60 km östlich der Hauptstadt Jayapura gelegen, wurden laut Bericht 25 Häuser in Brand gesteckt. Der Militärkommandant der Region, General Abinovo, wurde mit der Aussage zitiert, die Lage habe sich beruhigt. Die OPM verliere ihre Kraft zusehends und bestehe nur noch aus, Zitat, rund 200 im Urwald versteckten Guerillas. Australien. In Byfield, Australien, hat Mitte Oktober nach einer zweiwöchigen Blockade durch Umweltschutzorganisationen eine Minengesellschaft ihren geplanten Mineralienabbau abgebrochen. Die australische Regierung hatte trotz des Wahlkampfversprechens, die Anlage unter ökologischen Schutz zu stellen, Abbaurechte an die japanische Firma Nisso Iwai vergeben. Nach diesem ersten Erfolg wollen die Umweltschutzorganisationen die Unterschutzstellung aller 15.000 Hektaren des Byfield-Gebiets erreichen. Bis heute sind erst rund 2/3 dieser Fläche als Nationalpark vorgesehen. Neuseeland. Durch die Meldung einer innerhalb einem halben Jahr von 7,6 auf 5% gesunkenen Inflationsrate hat die Labour-Regierung Neuseelands ihre Chancen für die kommenden Wahlen verbessern können. Laut Premierminister Moore ist die Labour-Regierung damit das langfristige Ziel, Japans niedrige Inflationsrate zu erreichen, einen Schritt näher gekommen. Die Labour-Regierung hatte durch Pläne ein Identitätskartensystem und somit schärfere Registrations- und Steuerbestimmungen einzuführen, Opposition bei den Konservativen geweckt. Die Konservativen bekämpfen diesen Vorschlag mit dem Hinweis auf, Zitat, drakonische Eingriffe in die Privatsphäre. In letzter Zeit hat dieses Argument die Unterstützung der Konservativen, deren Haltung zur atomfreien Zone unklar ist, verstärkt. Australien. Mitte Oktober ist der Angehörige des Penan-Stamms Ungaparan in Australien eingetroffen, um dort für die Interessen der Bevölkerung Sarawaks, Ostmalaysia, einzutreten. Auf seiner Reise durch 15 Länder wird er durch den Schweizer Bruno Manser begleitet, der nach seinem mehrjährigen Aufenthalt bei den Penan Öffentlichkeitsarbeit zugunsten der durch die Zerstörung des Regenwalds bedrohte Bevölkerung Sarawaks leistet. Manser und Ungaparan sprachen Ende letzten Monats vor verschiedenen Gewerkschaftsversammlungen. Die Gewerkschaft ACT befürwortet einen totalen Abbaustopp. Die australische Regierung steht kurz vor der Entscheidung über ihre Beteiligung am Abbau tropischer Hölzer.
Ja, und zum Schluss nochmals Australien. Die palästinensische Abu Nidal-Gruppe geistert als nationale Gefahr durch die australische Presse, weil der Geheimdienst von Anschlagsdrohungen gehört haben soll. So wurde den Armeeangehörigen bei Landurlauben verboten, mit ihren Uniformen durch die Straßen zu gehen. Mit solchen Presseberichten versucht seinerseits der rechte Flügel im Moment Stimmung zu machen, da sie Australien ebenfalls eine Rolle im Golf zukommen lassen wollen. Im Zuge dieser Entwicklung beherrscht eine anti-arabische Stimmung mehr und mehr die Straße, worunter Flüchtlinge aus diesen Ländern besonders zu leiden haben. Thank you.
you're wonderful.
Das war die australische Gruppe Celebrate Rifle mit Wonderful Life. Now we are coming to the news in English.
Philippines. During the repression against the general strike, Welgan Bayan in the Philippines, the Women's Center Batis in Manila was raided by military agents. Without warrant, they arrested two staff members. Batis Women's Center is a rehabilitation institution for abused migrant workers. Again, Philippines, 10,000 people signed a petition of Manila Public School Teachers Association urging Education Minister Carino to quit. Some 40,000 Manila teachers walked out of their classrooms last month to demand the release of their salary differentials. Carino answered with the suspension of 2,000 teachers. He said he will hold his office, claiming he has the support of President Aquino. Malaysia. Despite the resistance, fighters of the Communist Party of Malaysia have laid down their arms and signed a peace agreement with the government last year. 88 detainees are still lodging in jail. According to the Minister of Internal Affairs, they are so-called subversive communists or religious extremists. The law for internal security allows the detention of any person up to 2 years without charge. Again, Malaysia. The Malaysian cabinet decided to give up the plans of building a broadly criticized water power plant in Bakun, Sarawak, in Borneo, East Malaysia. Instead, they plan to build several smaller and cheaper dams along the Rayang River in Sarawak.
Singapore. US-American government officials said that they want to conclude a treaty with the Singaporean government on a limited use of Singaporean facilities by the US Navy and Air Force. With this, the US could reduce its dependence on the Philippines, and such a treaty might encourage other ASEAN countries to actively support the presence of US troops in the region. Bangkok. During a rally on October the 14th in Bangkok to commemorate the student uprising of 1973, a student set himself on fire in protest against government's refusal to step down. The 21-year-old student died from the burns in hospital. At least 9 other students vowed to burn themselves. They said the self-immolations would go on daily until the government went. Jakarta. Indonesian security forces have repulsed a recent attack by Free Papua Movement guerrillas on the border between Irian Jaya and Papua New Guinea. The attack took place early last month at Skau, a border crossing point in northern Irian Jaya, 60 kilometers east of the provincial capital Jayapura. The English language daily said 25 houses were set ablaze in the OPM attack, which it said forced many villagers to abandon their homes and land. It quoted the regional military commander, Major General Abinobo, as saying the situation had returned to normal. General Abinobo said the OPM was weakening, with the guerrilla movement having only 200 members scattered in the jungle. Australia. A Japanese-owned mining company removed its equipment yesterday from the entrance to a central Queensland coastal mineral sand site, designated as National Park, following a 2-week blockade by conservationists. The blockade was established by the group to prevent RZ Mines, owned by Japan's Nitto Iwai Corporation, taking samples from the site on which the company had an authority to prospect. The conservationists will continue to fight for the designation of the whole 15,000 hectare area as a national park. Australia. Two representatives of the Penan tribe of Sarawak, East Malaysia, arrived in Australia 2 weeks ago to try to gain support for the discontinuation of logging in the tropical rainforest, which has dispossessed the Penan of their land. Together with Bruno Manser of Switzerland, he is touring a total of 15 countries. Manser addressed the Trades and Labour Council of Australia, which has announced its support for the Penan. The Australian government will make a decision on its involvement in the tropical timber industry soon.
In Australia at last, Abunidal forced Navy out of uniform, so the headlines in the Australian newspaper. The Defence Department told the Navy sailors that they shouldn't wear uniform while going out in the streets due to threats from the Abunidal group. The Secret Service in Australia has information that the group has planned attacks on Australian service people. Of course, this news makes good publicity against the Arabs, especially Palestinians, which also is propaganda for the right to have our voice in the Gulf. The whole story is absurd, but it's being eaten up by the media in Australia. So it's also the opinion of the common people, brings up racism, and refugees from Arab countries have to suffer under this situation.
Nächstes kommen wir zu einem Bericht über die indigene Bevölkerung. Ethnische Minderheiten oder indigene Völker, wie sie bevorzugterweise genannt werden wollen, kämpfen auch im Asien-Pazifik-Raum um ihr Leben, ihr Land und ihre Kultur. Sie wurden seit der Kolonialisierung zu Minderheiten gemacht, reduziert mittels Gewalt zu ein paar wenigen, die den Kampf nicht aufgeben.
Die Indigenen waren diejenigen, die von Anfang an Widerstand leisteten. Im Ablehnen der wirtschaftlichen Machtinteressen des Kapitalismus zogen sie sich zurück in die Hinterregionen, wo sie so lange ihre Stammesautonomie beibehalten konnten, bis erneut die Fremden wiederkamen. Ihr hört nun ein Liedstück, dessen Text sich gegen die weißen Eindringlinge richtet. Die Bevölkerung wird gewarnt, so heißt es im Liedtext. Sie werden kommen von Kuala Lumpur, von Singapur, von Ipoh in ihren Motorcars, über den Fluss Batang Patang hierher. Aber sie werden Krankheit und Zerstörung bringen. Der Geist des Siko-Berges warnt uns über diese Gefahren. Die Anzahl der indigenen Bevölkerung in Südostasien allein wird auf rund 40 Millionen geschätzt. Im gesamten Asien-Pazifik-Raum sind es etwa 140 Millionen. Mit 6,2% Bevölkerungsanteil stellt die indigene Bevölkerung eine klare Minderheit der Asien-Pazifik-Gesamtbevölkerung dar. Eine Minderheit, die von den jeweiligen Staaten unterdrückt und teilweise sogar negiert wird. Grund dafür sind die eigennützigen staatlichen Interessen, denn im indigenen Gebiet sind noch genügend Rohstoffe vorhanden. Was dabei mit der indigenen Bevölkerung passiert, kümmert niemanden. Während die Bevölkerungsrate im Allgemeinen zunimmt, ist die Bevölkerung der Indigenen seit dem 19. Jahrhundert um 80% zurückgegangen. Kulturwandel als Begründung dafür anzugeben, wäre zu banal. Kaum wird in der Literatur oder in den Medien erwähnt, dass diesen großteils unfreiwilligen Wandel innerhalb der autonomen Stammesbevölkerung auch militärische Gewalt vorausgegangen war. Geno- und Ethnozid oder Völkermord und Kulturzerstörung ist es also ein Resultat der Ausbreitung industrieller Zivilisation unter dem Vorwand, auf das Wohl der nationalen Wirtschaft achten zu müssen. Wenn wir in unserer Sendung also über die politische Situation und Befreiungsbewegungen informieren und sprechen wollen, so gehört die indigene Bevölkerung dazu und nimmt auch einen wichtigen Teil ein durch ihren Widerstand, der sich zunehmend als offensiver und organisierter abzeichnet. Dass sie in ihrem Widerstand auch Erfolg haben, zeigt jenes Beispiel aus Sarawak in Ostmalaysia auf der Insel Borneo, welches bekannt durch die Penan ist, die gegen den Raubbau des Regenwaldes kämpften. Dort hat sich die indigene Bevölkerung aus verschiedenster ethnischer Zusammensetzung mit Erfolg gegen das geplante Staudammprojekt Bakun wehren können. Das Bakun-Projekt, an dem wie häufig auch ausländische Investoren beteiligt sein sollten, wie zum Beispiel der US-Konzern Reynolds unter anderem, dieses Projekt hätte auch ein Anwachsen der Auslandsverschuldung Malaysias auf weitere 20% zur Folge gehabt. Die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, GTZ, hatte sich für die Planung des Projekts rund 20 Millionen D-Mark kosten lassen, natürlich mit Verwendung von Entwicklungsgeldern. Durchgeführt hätte die gesamte Planung von sogenannten Sarawak-Konsortium. Unter der Federführung der Firma Lamaya International. Weiters gehörten diesem Konsortium an die deutsche Firma Dorsch Consult und Fichtner beratende Ingenieure, sowie das Schweizer Unternehmen Motor Columbus. Das Projekt ist, wie wir vorhin in den Kurznachrichten gehört haben, nicht gebaut worden. Nicht allein deshalb, weil sich die Bevölkerung massiv gegen den Bau einsetzte und sich wehrte. In Südostasien aktuell, in der Zeitschrift für Südostasien, eine Vereinigung, die herausgegeben von der Vereinigung Südostasien in Hamburg, war zu lesen, dass anstelle dieses Projekts Kleinprojekte gebaut werden. Nun noch ein paar Stellungnahmen der betroffenen Bevölkerung zum Bakun-Projekt. Diese hätte zwangsumsiedelt werden müssen, wäre der Staudamm gebaut worden. Ich weiß nicht, wie wir vom Staudamm profitieren sollen. Wir werden ihn niemals voll ausnützen können. Wir haben keine Aktien der beteiligten Firmen. Land bedeutet für mich Leben. Ich kann dort Nahrung finden, Reis pflanzen, Fleisch und Holz erhalten. Ich kann frei sein. Yau Lauai, 20 Jahre. Alles auf unserem Land ist kostenlos. Wir müssen nichts kaufen. In der neuen Siedlung wird das anders sein. Wir werden zwar Leitungswasser und Licht haben, aber wir müssen für alles bezahlen. Der Schadenersatz, den wir bekommen werden, wird nicht ewig reichen. Amayan, 34 Jahre. In den folgenden Sendungen werden wir nun auch jeweils mit konkreten Beispielen auf die Situation der indigenen Bevölkerung im Asien-Pazifik-Raum eingehen. Für Leute, die sich speziell für die Problematik der indigenen Bevölkerung interessieren und dazu auch etwas tun möchten, können sich am ethnologischen Seminar in Zürich bei der Gruppe IFGIA, internationale Gruppe Schweiz, melden, die auch Broschüren verschickt.
Das war Musik von indigenen Völkern aus Borneo. Als nächstes kommen wir zum Bericht über Burma. Buddhistische Mönche bringen das burmesische Militär in Rage. Mit Boykott aller Spirituellen und soll das Militär zum Rücktritt gezwungen werden. Gleichzeitig entwickelt sich ein internationaler Wirtschaftsboykott gegen Burma. Führende Kräfte im burmesischen Regime haben wirtschaftliche Verflechtungen bis in die Schweiz.
Die buddhistischen Mönche in Burma erhöhten im letzten Monat den Druck gegen das Militär beträchtlich. In einem Boykottaufruf verweigerte der buddhistische Klerus sämtliche spirituelle Dienste gegenüber burmesischen Militärangehörigen und deren Familien. Das kam einer Exkommunikation gleich und dies würde die Stabilität innerhalb der Armee sehr schnell brechen. Buddhismus ist in Burma Staatsreligion und wird von über 80% der Menschen praktiziert. Fast alle Männer verbringen einen Teil ihrer Jugend als Novizen in Klöstern, wo sie ein Leben gemäß den buddhistischen Lehren praktizieren. Wenn sie aus dem Kloster austreten, was übrigens jederzeit möglich ist, bleibt eine starke Verbundenheit und Bewunderung zu den asketischen Mönchen bestehen. So war denn die Strategie des Militärs auch auf Spaltung dieser buddhistischen Boykottbewegung ausgelegt, was auch tatsächlich einen Teil Erfolg gebracht zu haben scheint. Am 24. Oktober meldete das staatliche Radio aus Rangoon, dass 194 Mönche von 167 Klöstern ein Abkommen unterschrieben hätten, das die Beendigung des Boykotts beinhaltete. Dies kam zustande, als Staatschef und Oberbefehlshaber Sao Mang im wichtigen Kloster von Dammanara an einer Zeremonie teilnahm. Er zollte dabei dem Senior-Referent dieses Klosters Respekt. Dieser Referent ist Chef eines wichtigen buddhistischen Komitees und hat einen großen Einfluss auf den Klerus, vor allem auf die Seniormönche. Sao Mang spendete darauf auch einige Sachen, welche die Mönche annahmen, was praktisch den Bruch der Boykottfront bedeutet. Dieser Bruch scheint Ergebnis eines Aufrufs der Regierung gewesen zu sein. Dieser Aufruf wurde am 22. Oktober am staatlichen Radio verlesen. Wichtigste Punkte sind: erstens die Garantierung der Religionsfreiheit, zweitens die Anerkennung der neuen buddhistischen Hauptsekten von Burma, drittens das Verbot einiger wichtiger buddhistischer Organisationen, die sich in den Augen des Staates illegal organisiert haben. Das sind vor allem die Young Buddhist Monks Organization und die Sangha Samachi Organisation. Praktisch bedeutet dies das Verbot derjenigen Organisationen, die sich offen auch für eine politische Veränderung einsetzten. Die Mönche, die sich dem staatlichen Diktat widersetzten, genießen große Sympathien in der Bevölkerung, weil sie eine zentrale Forderung des Volkes aufgegriffen haben, nämlich die Forderung nach Einsetzung der demokratisch gewählten Oppositionsbewegung. Und die Mönche hatten diese Sympathien, weil sie diese Forderung durch Taten unterstützten. Das staatliche Radio ließ verlauten, dass der regierende Rat, welcher Gesetz und Ordnung wiederherstellen soll, der SLORC, die verbotenen buddhistischen Organisationen als mutmaßliche Drahtzieher der Boykottbewegung von 1988 identifiziert hätte. Die SLORC erklärte diese Organisation kurzerhand als aufgelöst und verhaftete auch einige Mönche, welche damals die Studenten und Studentinnen in ihrem Kampf für Demokratie unterstützten. Die hiesigen Medien vermittelten in den letzten Wochen ein Bild, dass als seien die buddhistischen Mönche der zentrale Widerstand von Burma. Das trifft nicht zu. Die Mönche helfen mit, das moralisch stark angeschlagene Militärregime noch stärker zu diskreditieren. Der Widerstand in Burma geht aber viel weiter. Die nationalen Minderheiten, welche mit starken Armeen große Teile des Landes kontrollieren, sind seit mehr als 40 Jahren im Kampf gegen die jeweiligen Regierungen. Noch nie hat eine Regierung diese Völker wirklich unterstützt bzw. anerkannt. Nach 1988, also nach der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung, flüchteten viele an die thailändische Grenze, wo sie von den Karen aufgenommen und bewaffnet wurden. Die Karen sind ein Volk unter vielen auf Burma. Sie haben mindestens 10.000 bewaffnete Leute. Die Studentinnen gründeten damals die All Burma Student Democratic Front, die ABSDF. Diese Front rief schon von Anfang an zu einem Wirtschaftsboykott gegen Burma auf. Dieser Boykott fängt jetzt langsam an zu greifen. Nach dem nächsten Musikstück werden wir auf diesen Wirtschaftsboykott und auf die Rolle der Schweiz darin näher eingehen. Die burmesische Opposition, allen voran die All Burma Student Democratic Front ABSDF, ruft seit längerer Zeit zu einem Wirtschaftsboykott gegen Burma auf. Im Mai diesen Jahres wurde vom US-Senat ein Bann gegen alle burmesische Produkte beschlossen. Das Repräsentantinnenhaus muss jetzt ebenfalls darüber entscheiden, ob einem solchen Boykott stattgegeben wird. Es sieht danach aus, als dem so sein wird. Das Handelsvolumen direkt mit Burma ist relativ gering. Viel Handel wird über das angrenzende Thailand abgewickelt. Teakholz darf in Thailand nicht mehr geschlagen werden. Dennoch wird fast alles Teakholz von Thailand bezogen. Das burmesische Militär hat mehr als 20 Holzschlagkonzessionen an thailändische Firmen vergeben und kann so den direkten Handel verstecken. Über welche verworrenen Wege solche Handelsbeziehungen zustande kommen, werden wir noch näher betrachten. In den USA laufen jetzt große Anstrengungen, auch burmesische Produkte mit thailändischem Tarnmäntelchen verbieten zu lassen. Das Europarlament hat am 12. September einen Boykott von burmesischen Waren empfohlen, egal ob sie nun direkt aus Burma kommen oder über Thailand. Speziell richtet sich der Boykottaufruf gegen die Abholzung der tropischen Teakwälder. Es gibt aber auch direkte Handelsbeziehungen zwischen hohen burmesischen Regierungsbeamten und der Schweiz und in der Schweiz sesshaften Firmen. Einer dieser Männer, die regen Kontakt nach Europa pflegen und Wirtschaftsbeziehungen knüpfen, ist Ne Win. Ne Win ist der eigentliche starke Mann in Burma. Er stürzte 1962 den damaligen Staatschef U Nu und gründete die BSPP, was so viel heißt wie Burma Socialist Program Party. Erst 1981 wurde Ne Win als Staatschef abgelöst, blieb aber weiterhin Vorsitzender der BSPP. Die Massendemonstrationen von 1988 zwangen Ne Win dann auch vom Vorsitz der BSPP Abschied zu nehmen. Das Militär nahm damals unter Sao Mang die Macht. Sao Mang ist ein Ne Win-Günstling und ist eng mit ihm verbunden. Wir haben heute also wieder Ne Win, der aus dem Hintergrund regiert. Dass er die Handelsbeziehungen zu Thailand geknüpft haben könnte, wird in einem Artikel der Hongkong Post vom 18. August 1988 deutlich. Dieser Artikel führt uns nach Wien und gleichzeitig in die Welt einer märchenhaften, aber wahren Geschichte. Wien, 1966. Ein VW mit Nummernschild des diplomatischen Korps fährt durch das Tor von Schloss Laudon. Eine junge Frau mit zwei Kindern steigt aus dem Auto und betritt zielstrebig den Haupteingang des ehemaligen Barockschlosses, welches damals als Luxushotel betrieben wurde. An der Rezeption verlangt die Frau, den General sprechen zu können. Nach einigen Versuchen, sie abzuwimmeln, verschafft sie sich resolut Zugang zu den Hotelräumen im zweiten Stock und kann den General sprechen. Die europäische Frau war Inge Eberhardt. In Südostasien und speziell im Shan-Staat Burmas war sie bekannt, ja berühmt, unter dem Namen Sao Nang Inge. Der General, den sie sprechen wollte, war Ne Win, der sich in diesem Wiener Luxushotel öfters einquartierte. Er war hier bei einigen Spezialärzten in Behandlung. Was war der Grund für dieses Zusammentreffens Ne Wins und Sao Nang Inge? Anfangs 50er Jahre lernte Inge Eberhardt in den USA auf der Universität einen burmesischen Ingenieurstudenten kennen. Sie verliebten sich ineinander und heirateten im Frühjahr 1953. Sie beschlossen, ihren Wohnsitz an seinen Heimatort in Burma zu verlegen. Als sie mit der Eisenbahn in Sipau einfuhren, wurde Inge Eberhardt von Tausenden begrüßt. Jetzt erst realisierte sie, dass ihr Ehemann nicht der einfache Ingenieur aus Nordburma war, sondern Prinz Sao Kya Seng von Sipau. Als Ne Win die Macht übernahm, wurde der Prinz verschwunden gemacht. Sao Nang Inge suchte den Prinzen jahrelang, setzte Himmel und Hölle in Bewegung, aber es kam nie ein Lebenszeichen. 1966 wurde sie unter Hausarrest gestellt und floh darauf mit den beiden Kindern nach Thailand und später nach Österreich in ihr Heimatland. Da wurde sie in der thailändischen Botschaft angestellt. Sie setzte die Suche nach ihrem Ehemann da fort und traf sich darum mit Ne Win während seinen Aufenthalten in Wien. Ob dabei auch geschäftliche Sachen arrangiert wurden, ist nicht bekannt, aber dennoch ziemlich wahrscheinlich. Die Spuren Ne Wins führen auch in die BRD und in die Schweiz. Vorher, aber ein Musikstück aus Burma, dasselbe wie vorher, und zwar ein traditionelles klassisches Stück. Die Spuren Nevins und allgemein der regierenden Militärs in Burma führen auch in die BRD und in die Schweiz. In der BRD ist die Firma Fritz Werner im Geschäft. Früher gehörte diese Firma der deutschen Industrieholding, war also hundertprozentig im Bundesbesitz. Sie wurde aber im Januar an die MAN-Tochterfirma Ferro Stahl verkauft. Ferro Stahl kam wegen vermeintlichen Waffengeschäften mit Irak und Iran in die Schlagzeilen. Fritz Werner ist seit 1984 am ersten birmanisch-ausländischen Gemeinschaftsunternehmen beteiligt. Das Handelsvolumen mit der Schweiz ist offiziell sehr klein. Die Ausfuhren von Januar bis September diesen Jahres betrugen 13,8 Millionen Franken und die Einfuhren 1,6 Millionen. International formiert sich ein Boykott. Und das ist für die Schweiz normalerweise ein Grund, in die Bresche zu springen, um gutes Geld zu machen. So auch dieses Mal. Das Handelsvolumen ist zwar gering, aber 13,8 Millionen Ausfuhr entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 352%. Die Einfuhren wurden etwas mehr als verdoppelt. Ich wollte von Frau Reichlin vom Pressedienst des EDA, das ist das eidgenössische Departement des Äußeren, wissen, ob die Schweiz Burma zu boykottieren gedenke. Das sei jetzt ja eine offizielle Politik, wie der Fall Irak beweise, und Burma hätte tausende von Menschenleben auf dem Gewissen. Ich erhielt eine erstaunliche Antwort, die ich nicht vorenthalten will.